My husband exactly. He said they put plastic bags on his face.
Sie haben ihm Plastiktüten übers Gesicht gezogen, 50 Mal am Tag. Wenn er sein Bewusstsein verloren hat, haben sie ihm Stromschocks.
He don't feel anything. They put electric cable, electric, and they let him to shock.
Rahiba Al-Kassab versagt die Stimme, als sie einer Vertreterin der Menschenrechtsorganisation Amnesty International erzählt, was ihrem Mann im Irak widerfahren ist.
And when wake up, they put the plastic keys in again.
Wenn er aufwachte, haben sie ihm immer wieder die Plastiktüten übers Gesicht gezogen. Seinen Sohn haben sie aufgefordert, den Vater mit einer Pistole zu vergewaltigen. Und umgekehrt. Mein Mann sagte, bitte, lassen Sie mich. Ich sage, was Sie wollen. Und er sagte den Soldaten, was sie hören wollten.
Please, please let me. I talk what you want. And he talk what the government want.
In den letzten Jahren haben sich immer mehr ehemalige irakische Häftlinge an die Öffentlichkeit, die Presse oder Menschenrechtsorganisationen gewandt. Sie berichteten von schwersten Misshandlungen und Erniedrigungen durch britische Soldaten. Die genaue Zahl der Folteropfer unter britischer Militärherrschaft im Irakkrieg ist schwer zu ermitteln. Allein der britische Oberste Gerichtshof beschäftigt sich mit über 800 Foltervorwürfen. Im Januar 2014 wurde am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der die schlimmsten Verbrechen des menschlichen Zusammenlebens wie Kriegsverbrechen und Völkermord ahndet, Strafanzeige gegen hochrangige britische Militärs und Politiker erstattet.
Die Strafanzeige. Ein Hintergrund von Annette Kammerer und Friedemann Ebelt. Sachverhalt 1. Der Gefangene Baha Moussa.
12. September 2003, ein halbes Jahr nach dem Ausbruch des Irakkriegs. Das britische Militär übt die volle Kontrolle über die Stadt Basra im Süden des Iraks aus. Dort ist der Soldat Stuart McKenzie stationiert. An diesem Tag schreibt er in sein Tagebuch:
Hausdurchsuchungen. 4 Häuser, nichts gefunden. 3 Alibabas gefasst, die Scheiße aus denen rausgeprügelt. Einer hatte eine gestochene Lunge plus gebrochene Rippen plus Finger. Einer hatte eine ausgekugelte Schulter plus gebrochene Finger.
Soldat McKenzie wird am nächsten Tag auf den Iraker Baha Moussa treffen. Moussa ist 25 Jahre alt und Hotelrezeptionist. In den Akten der Strafanzeige von 2014 wird der Name Baha Moussa noch auftauchen.
Sonntag, 14. September 2003. Aufgestanden morgens um 4.45 Uhr. Im Dienst ab 5:30. Leichte Schläge in einem Hotel. Geld gefunden. Wurde beim Clown erwischt und verpfiff alle anderen. Wir wurden gefilzt, aber es wurde nichts gefunden. Wir fanden auch 3 AK-47, 3 Pistolen, 2 Granaten und Technik für selbstgebaute Sprengsätze. Guter Fund. 12:30 nachmittags zurück, paar Mal draußen gewesen, dann zum Behandeln der Gefangenen. Die ganze Nacht lang. Kein Schlaf für die. Etwa 3 Stunden für mich.
Strafanzeige von 2014. Titel: Die Verantwortung Offizieller des Vereinten Königreichs für Kriegsverbrechen inklusive systematischer Misshandlung von Gefangenen im Irak von 2003 bis 2008. Baha Moussa wurde mit 6 anderen Männern verhaftet und zu einer britischen Basis gebracht. Anschließend sind 2 weitere Männer in ihren Wohnungen verhaftet und in das britische Camp Stephen gebracht worden. Dort wurden sie 2 Stunden lang festgehalten. Ein Gefangener musste so lange auf- und abspringen, bis er vor Erschöpfung zusammenbrach.
Montag, 15. September 2003. Immer noch Behandlung der Terroristen. Die haben ein gewaltiges Problem. Zurück im Camp um 1:30 nachmittags.
Was heißt das? Behandlung der Terroristen. In der Strafanzeige heißt es, die zugelassene Verhörmethode für gefangen genommene Truppen war die sogenannte taktische Befragung. Dabei geht es darum, festzustellen, ob ein Gefangener zu verhören ist oder nicht.
Die fette Sau, die immer wieder ihren Sack vom Kopf zieht und sich aus den Kabelbindern befreit, wurde in einen anderen Raum gebracht. Er wehrt sich gegen. Er hat aufgehört zu atmen. Wir haben ihn nicht wieder auf die Beine bekommen.
Nach 36 Stunden in der britischen Basis starb Bahamusa am 15. September 2003 um 21.40 Uhr. An seinem Körper fand man 93 einzelne Verletzungen. Als Bahamusa aufhörte zu atmen, lag er in einer kleinen, ungenutzten Toilette.
Der Fall Bahamusa ist in einer öffentlichen Untersuchung in Großbritannien über 3 Jahre hinweg akribisch aufgearbeitet worden. Der über 400 Seiten dicke Abschlussbericht legt Zeugnis darüber ab, wer am Tod Bahamusas beteiligt war. Das Ergebnis? 6 Angeklagte sind freigesprochen worden. Ein Unteroffizier, der die Tat gestanden hatte, wurde zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt.
Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, dass eine Person in Haft stirbt innerhalb kürzester Zeit. Wir wissen, wer die Person misshandelt und geschlagen hat, und die bekommt dann eine 1-jährige Strafe. Und zwar aufgrund von kleineren Vergehenstatbeständen, aber nicht wegen Folter oder Mord.
Andreas Schüller ist Jurist bei der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin, kurz ECCHR. Er hat an der Strafanzeige von 2014 mitgearbeitet.
The Ministry of Defense and the Army have previously made a full apology to the family of Bahamusa and to his fellow detainees. And has paid compensation to them.
Liam Fox, ehemaliger Verteidigungsminister, fasst im September 2011 vor dem britischen Unterhaus zusammen, wie Großbritannien mit Foltervorwürfen umgehe, und versichert, dass Folterungen extrem selten seien.
We can take some limited comfort that incidents like this are extremely rare.
Sachverhalt 2. Der Schock der Gefangennahme. Ein zentrales Prinzip der Befragung von Kriegsgefangenen ist das Element des Schocks. Dieses Element greift bei der Gefangennahme eines Kriegsfeindes.
4. Januar 2006 wurde während eines Angriffs auf sein Haus zusammengeschlagen und verhaftet. Die Strafanzeige enthält seine Zeugenaussage.
Es war vielleicht 9 oder 10 Uhr morgens und die Sonne verbrannte meinen ganzen Körper. Ich hockte. Zu dieser Jahreszeit ist es sehr heiß. Es war wie die Hölle. Ich kniete und fühlte einen brennenden Schmerz auf meinem Nacken. Entweder war das eine Zigarette oder ein Laser.
In einem Ausbildungspapier des britischen Militärs von 2004 heißt es, dieser Schock der Gefangennahme kann von militärischen Vernehmern ausgenutzt werden, um Informationen zu erhalten, darf aber nicht künstlich herbeigeführt werden.
Ich fragte nach Wasser, aber anstatt mir welches zu geben, kippten mir Soldaten Wasser über den Kopf. Später wurde mir Urin über den Kopf gegossen. Ich konnte es riechen. Wenn ich meine Haltung verändern wollte oder mich ausruhen wollte, wurde ich von Soldaten getreten.
Die Wichtigkeit, den Schock der Gefangennahme aufrechtzuerhalten, besteht darin, Zitat aus der Strafanzeige von 2014, die Gefangenen so verwirrt wie möglich zu halten, um den Vernehmern zu helfen.
Ich fühlte mich extrem desorientiert und benommen. Ich fühlte, dass sie bewusst versuchten, mich ohnmächtig zu machen. Ich weiß nicht, wie lange das ging, aber dann kam ein Soldat und hob einen der beiden Ohrenschützer hoch und sagte mir, dass ich jetzt verhört werde.
Darüber hinaus wurde Verhörern in Kursen über taktische Befragung regelmäßig beigebracht, Zitat aus dem Ausbildungspapier, falls Gefangenen aus Sicherheitsgründen der Sehsinn entzogen wird, hat das den Nebeneffekt oder zufälligen Vorteil, den Schock der Gefangennahme zu verlängern. Andreas Schüller vom ECCHR sieht daher hinter Folterungen im Irak Systematik.
Dadurch, dass es jetzt 10 Jahre später eine ganze Reihe von Vorfällen gibt, von sich deckenden Aussagen über den kompletten Zeitraum der britischen Besatzung von 2003 bis 2008 an unterschiedlichen Haftorten und durch unterschiedliche Einheiten des britischen Militärs, ist das für uns klar, dass es da jetzt um eine Systematik geht und nicht um den Exzess von einzelnen britischen Soldaten, sondern halt um ein Muster von Verhörsmethoden, die Folter darstellen oder unter den Begriff der Misshandlungen nach der Anti-Folter-Konvention fallen.
Sachverhalt 3. Die fünf Techniken.
In Chick Sands, das ist eine Ausbildungsschule für militärische Verhörspersonen, waren fünf der Foltertechniken, die bereits in der Kolonialvergangenheit Großbritanniens angewendet wurden und die dann in den 70er und 80ern verboten worden sind und wo es Gerichtsurteile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gab, die diese fünf Techniken schon als unmenschliche Behandlung eingestuft haben, sind genau diese Techniken vor dem Irakkrieg trainiert worden und dann logischerweise natürlich auch angewendet worden im Irak. Und hinzu sind noch vier weitere Techniken gekommen, die das Ganze in Kombination natürlich nochmal verstärkt haben.
Unter den sogenannten fünf Techniken verbergen sich Foltermethoden, die keine oder nur geringe Spuren am Körper der Gefolterten hinterlassen.
Die fünf Techniken, das war auch der Name dafür, die beinhalten zum einen das sogenannte Hooding, das heißt, dass Gefangene über einen langen Zeitraum und auch in der Hitze im Irak einen Sack über den Kopf gestülpt bekommen und in Kombination damit dann angeschrien werden aus nächster Nähe, sich über Stunden in sogenannten Stresspositionen hinhocken müssen, sprich mit Armen verbunden. Das kann man teilweise auch auf Videos sehen, die im Internet eingestellt wurden, im Rahmen der Ermittlungen auch in Großbritannien. Und weitere Techniken sind noch der Schlafentzug, sprich dass nachts in jeder Stunde, wenn sich Gefangene gerade hinlegen möchten zum Schlafen, sie wieder durch laute Geräusche geweckt werden. Und dieses Noise Bombardment, also sprich diese Bombardierung mit Lärm sozusagen, die gehört auch noch dazu. Und das Ganze dient im Endeffekt dazu, Gefangene, Inhaftierte für ein Verhör sozusagen weich zu kochen, sprich durch diese schmerzhaften Positionen, durch Schlafentzug, sie auch psychologisch so fertig zu machen, dass sie dann in den Verhören im Endeffekt auch das sagen, was gehört werden soll.
Während der taktischen Befragung in britischen Gefängnissen wurde auf Gefangene uriniert und sie sind mit Toilettenwasser bespritzt worden. Die Häftlinge wurden gezwungen, Urin zu trinken. Sie wurden verbal beleidigt und ihnen wurde der Schlaf entzogen.
Wobei jetzt hier in den Fällen auch noch einiges an anderen Techniken hinzugekommen ist. Und das betrifft vor allem sexuelle Erniedrigung von muslimischen Männern im Irak. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielen, wie das noch benutzt wurde, um die Person dort halt zu erniedrigen und auch im Endeffekt zu schikanieren und vor einem Verhör entsprechend weich zu kochen.
Sachverhalt 4. Die weiße Folter und die Religion. Fall des Gefangenen. Aussagen vom 9. April 2006. Der Zeuge behauptet in mehreren Anhörungen, in einer britischen Haftanstalt im Irak gefoltert worden zu sein.
Eine Soldatin zog ihr Shirt aus. Sie trug einen BH. Ich habe meinen Kopf gesenkt, um sie nicht anzusehen. Sie sagte, ich solle sie ansehen. Sie sagte mir, ich bin hier, um dir zu helfen und heute Nacht wirst du viel Spaß haben. Sie bot mir eine Zigarette an. Sie sagte, ich werde dir heute Nacht helfen. Du wirst in meinem Bett schlafen. Dort gibt es Alkohol. Ich habe nichts geantwortet.
Wichtig ist, den Kontext, in dem das entstanden ist, sich klarzumachen. Also gerade in demokratischen Rechtsstaaten, die auf das Machtinstrument der Folter nicht verzichten wollen, muss Folter angesichts des nun einmal etablierten Absolutheitscharakters des Folterverbots für die Öffentlichkeit praktisch unsichtbar gemacht werden.
Rainer Mausfeld ist Professor der Psychologie an der Universität Kiel. Der Wahrnehmungsforscher hat sich eingehend mit dem Phänomen der weißen Folter beschäftigt.
Folter darf also nicht mehr blutig sein. Sie darf keine erkennbaren körperlichen Narben hinterlassen, die in der Öffentlichkeit Empörung auslösen könnten. So, und Verfahren, die dies leisten, werden daher oft als weiße, also unblutige Folter bezeichnet. Das sind also Foltertechniken, die insofern als Folter wenig sichtbar sind, als sie auf die Psyche des betroffenen Menschen zielen. Weiße Folter arbeitet nicht vorrangig, aber auch mit physischer Gewalt, also nicht mit Schlägen oder Elektroschocks. Unter ihr stirbt ein Mensch in seiner seelischen Substanz, während die äußere Hülle unversehrt bleibt.
Während einem anderen Verhör sagte ein Soldat, dass ich meine Hose ausziehen soll. Ich sagte, dass ich das nicht kann und dass das gegen den Islam ist. Er sagte, fuck you and fuck Islam.
Das bestimmende Merkmal der Folter ist eine interpersonale Situation, in welcher eine Person einer anderen vollständig ausgeliefert ist. Das ist die höchste Steigerungsform einer totalitären Situation, also ein vollständiger Kontrollverlust und ein grenzenloses Ausgeliefertsein der gefolterten Person an den Folterer. Die vollständige Reduzierung einer Person zu einem Objekt des Willens eines anderen.
Der Soldat setzte seinen Fuß auf meine Brust und zog an meiner Unterwäsche. Ich krümmte mich zu einem Ball zusammen, um ihn davon abzuhalten, aber der Soldat hob mich in die Luft und drehte mich um. Er zog meine Hose runter. Er sagte wieder die Worte Jiggy Jiggy und ich fragte den Übersetzer, was das heißt Jiggy Jiggy. Der Übersetzer antwortete nicht.
Wenn man die 5 Techniken, jede dieser Einzeltechniken, also soziale und sensorische Deprivation, räumliche, zeitliche Desorientierung, Schlafentzug, Dauerbeschallung, sexuelle und kulturelle Erniedrigung, wenn man die einzeln und losgelöst von dem totalitären Charakter der Verhörsituation betrachtet, so können sie bei oberflächlicher Betrachtung als rabiat und unmenschlich erscheinen, aber wir tun uns sehr schwer damit, sie als Folter im eigentlichen Sinne zu klassifizieren. Und das war bei der Entwicklung der 5 Techniken genau das Ziel, also diesen Eindruck in der Öffentlichkeit zu erreichen. Die Folterer selbst betrachten sie ja als ein Handwerk oder gar als eine Kunst.
Dann nahm der Soldat seinen Penis raus und sagte, schau, schau. Ich versuchte, mich auf dem Boden zusammenzurollen. Ich wollte nicht schauen. Der Soldat schlug mich. Er trug Handschuhe. Er sagte, schau, schau, er ist groß. Der Soldat zog an meinen Haaren und zwang mich zum Hinsehen.
Die jüngere Geschichte zeigt, wie Regierungen versuchen, den Begriff Folter so hinreichend eng zu fassen, dass ihre Taten nicht als Verletzung des absoluten Folterverbots angesehen werden können. Und dabei werden sie von willigen geistigen Eliten unterstützt, die dann an geeigneten kritischen Stellen Differenzierungen anmalen. Etwa man muss schon unterscheiden, was wirkliche Folter ist. Man darf den politischen Kontext nicht außer Acht lassen. Menschenrechtsvereinbarungen sind immer der Realpolitik unterzuordnen, etc., etc., etc. Wenn man nun die Erfahrungsberichte von Folteropfern und einige Zehntausende füllen ja die Berichte von Menschenrechtsorganisationen. Wenn man die liest, so vergeht einem allerdings die Lust am rechtsphilosophischen Diskurs.
Er fing an, seinen Penis an meinem Rücken zu reiben, während die anderen Soldaten zusahen. Dann merkte ich, wie er auf meinen Rücken ejakulierte. Ich versuchte, mich wegzubewegen, aber ein anderer Soldat kam und presste seinen Fuß auf meine Beine. Das alles dauerte vielleicht 4 bis 5 Minuten.
Wenn man die Verhörprotokolle und auch die Zeugenaussagen liest, wird erkennbar, dass solche Folterungen selbst aus Sicht des Militärs weder verhörtechnisch noch militärstrategisch in irgendeiner Weise begründbar sind. Das heißt, die Misshandlung irakischer Gefangener durch britisches Militärpersonal machen nochmal deutlich, dass ein ganz anderer Aspekt ist. Denn der Folter liegt in der Regel eine rassistische Prämisse zugrunde. Und eine solche Prämisse hatte in der Kolonialgeschichte des Westens, insbesondere gegenüber den Arabern, eine ganz lange Tradition. Und sie ist eng verbunden mit einer weiteren Prämisse, nämlich dass es Kulturen und Religionen gebe, die der westlich-christlichen in grundsätzlicher Weise unterlegen und ihr gegenüber minderwertig seien.
Danach verließen die Soldaten den Raum. Nur ein Soldat blieb. Er fragte mich, was it nice? Good? Er spuckte mir ins Gesicht. Er trat auf mich ein und schlug mich. Er beschimpfte mich. Er sagte zu mir, jetzt weiß ich, dass du dich für immer schämen wirst. Jetzt hast du das Beschämendste getan. Er sagte, ich habe alles auf Video. Ich werde das auf CDs in deiner Gegend verteilen. Dann verließ er den Raum.
Sachverhalt 5. Die Folter und das Vereinigte Königreich Großbritannien.
Die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen von 1984 definiert in ihrem ersten Artikel den Begriff der Folter. Der Ausdruck Folter bezeichnet demnach jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich körperliche oder seelische Schmerzen zugefügt werden, um Aussagen oder ein Geständnis zu erlangen. wenn diese Schmerzen von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes, auf deren Veranlassung oder aber in stillschweigendem Einverständnis verursacht werden.
Wenn es sich nur um Einzelfälle handelt, dann sind nur die Soldaten vor Ort im Zweifel dafür verantwortlich. Wenn man aber eine Systematik feststellen kann, und das sehen wir hier, dann geht die Verantwortlichkeit halt in die höheren Ebenen, die, wenn sie von den Vorwürfen wussten oder auch hätten wissen können, verpflichtet sind, Gegenmaßnahmen einzuleiten bzw. ein Strafverfolgen einzuleiten oder weitere Taten zu verhindern. Und dieses Wissen hat es bereits 2004 gegeben, es zu dem Zeitpunkt bereits Berichte gab vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz oder von Amnesty International. Trotzdem ging es bis 2008, bis die britischen Truppen abgezogen sind, genauso weiter wie vorher.
Eigentlich soll die Militärpolizei die Einhaltung von Gesetz und Ordnung im britischen Militär kontrollieren. Aber lokale Kommandeure können Untersuchungen durch die Militärpolizei verhindern und auch Politiker üben Einfluss aus. Clive Baldwin, Jurist für die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch in Großbritannien.
As a British lawyer, I would say that's a myth that the British have a well-functioning legal system.
Für mich als einen britischen Anwalt kommt es einem Mythos gleich zu behaupten, dass das britische Rechtssystem gut funktioniert. Es ist ein System, das niemals Höherrangige vor Gericht gebracht hat. Wenn es um politische Untersuchungen geht, kommt der Generalstaatsanwalt ins Spiel. Er ist nicht nur ein rechtlicher Berater der Regierung, sondern eben auch Politiker. Er entscheidet über Untersuchungen und kann diese stoppen.
Clive Baldwin ist überzeugt, dass das britische Rechtssystem über alle Ressourcen verfügt, um strafrechtlich gegen Folter vorzugehen. Einzig der Wille fehlt. Andreas Schüller vom ECCHR.
Nach 7-8 Jahren Ermittlungen war festzuhalten, es gibt eine einzige Verurteilung zu einem Jahr Gefängnis. Es gab 6 Freisprüche und im Endeffekt ist eine Person, was gut dokumentiert ist, innerhalb von 36 Stunden in britischer Haft mit über 90 Verletzungen verstorben. Und dieser Fall zeigt allein schon, dass er zwar ermittelt und untersucht wurde in Großbritannien, aber dass die Strafverfolgung selbst bei den direkten Tätern nicht funktioniert hat.
Sachverhalt 6. Die Strafanzeige von 2014.
10. Januar 2014. Die Menschenrechtsorganisation ECCHR in Berlin und die britische Anwaltskanzlei Public Interest Lawyers erstatten Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Hohe militärische wie zivile Entscheidungsträger, darunter der ehemalige Verteidigungsminister Geoffrey Hoon und der Staatssekretär Adam Ingram, sollen vor Gericht gestellt werden. Die Vorwürfe: systematische Folter und Misshandlung von Gefangenen im Irakkrieg. Bereits 2006 prüfte der Internationale Strafgerichtshof Vorwürfe der Folter durch britische Soldaten im Irak.
Damals ist der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofes allerdings von weniger als 20 Fällen ausgegangen. Und für diese wenigen 20 Fälle hat er festgestellt, dass der Tatbestand eines Kriegsverbrechens dem ersten Anschein nach durchaus gegeben sein könnte, hat aber dann nicht weiter ermittelt, weil die Anzahl der Fälle einfach zu gering war.
Die Vorwürfe, die jetzt erhoben werden, sind systematischer Natur. Die Beweise belegen, dass es in mehreren hundert Fällen zu Misshandlungen in Gefangenschaft kam. Da handelt es sich nicht mehr nur um ein paar faule Äpfel.
Dass der Strafgerichtshof nur über systematische Folterrecht spricht, ist für die Strafanzeige von 2014 entscheidend. Nur wenn hinter den Folterfällen eine Systematik nachgewiesen werden kann, ist der Strafgerichtshof zuständig. Seit dem 15. Juni 2012 ist Frau Fatou Bensouda die neue Chefanklägerin beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie und ihr Team werden prüfen, ob der Strafanzeige der beiden NGOs aus Deutschland und England nachgegangen wird.
Law provides power for all, regardless of their social or economic or political status.
Das Gesetz gibt jeder Person unabhängig ihres politischen oder ökonomischen Status Macht. Recht ist die ultimative Waffe der Schwachen gegen die Starken. Wenn Recht gleich und gerecht angewendet wird, setzt das Recht einen Standard für alle.
The law sets one standard for all, for everyone,
USA, China, Russland haben bislang dieses Statut nicht unterzeichnet und ratifiziert.
Matthias Hartwig vom Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.
Warum haben sie diese Zurückhaltung? Weil sie natürlich Angst haben, dass ein solches internationales Gericht in ihre politischen, insbesondere militärpolitischen Maßnahmen dann reinfunken kann, indem es eben im Zweifelsfall einzelne oder auch größere Anzahl von kriegerischen Auseinandersetzungen involvierte Personen dann zur Rechenschaft zieht.
Mit der Gleichheit im internationalen Strafrecht gibt es zwei Probleme. Erstens, viele Staaten wie die USA, China und Russland haben das Statut des Strafgerichtshofs nicht ratifiziert. Sie sind also der Gerichtsbarkeit in Den Haag nicht unterworfen. Dennoch können sie als Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Verfahren gegen andere Staaten vor dem Strafgerichtshof eröffnen. Zweitens. In Den Haag stand noch nie ein westlicher Staat vor Gericht. Mit Großbritannien könnte sich das ändern.
Was die Legitimität anbelangt, dieses Gerichtes, wenn es dazu käme, dass Europäer vom Internationalen Strafgerichtshof verurteilt würden, dann würde das sicherlich seine Legitimität stärken, weil damit nämlich klar wird, er konzentriert sich nicht allein auf afrikanische Bürger, sondern legt die gleichen Maßstäbe eben auch auf europäische Personen an und das wird sicherlich seine Ansehen in der Welt stärken. Allerdings, und das sage ich auch gleich, je nachdem wie gut begründet dann das Urteil ist, könnte auch im negativen Falle zu einer Reaktion Großbritanniens dahin führen, dass sie sich dann überlegen, ob sie weiterhin diesem System angehören wollen. Und solange es nicht eine Pflicht gibt der Staaten, sich einer solchen Gerichtsverfahren zu unterwerfen, beziehungsweise eben dafür zu sorgen, dass ihre eigenen Bürger dort verurteilt werden können, solange bleibt dieses Dilemma erhalten.
Die Strafanzeige liegt der Chefanklägerin seit Januar 2014 vor. Die Anklagebehörde wird die Anzeige entweder zurückweisen oder Voruntersuchungen wegen systematischer Folter einleiten. Egal, wie sich Chefanklägerin Fatou Bensouda entscheidet, sie wird politischen Akteuren auf die Füße treten müssen. Für den Strafgerichtshof wird es also eine Gratwanderung in der internationalen Politik. Letztendlich geht es dabei aber um die Wahrung der Anti-Folter-Konvention von 1984. Darin bekannten sich die Vereinten Nationen zu einem absoluten, für alle Menschen gültiges Folterverbot. Und dieses darf nicht mit politischen Argumenten ausgehebelt werden. Mit der Strafanzeige gegen verantwortliche Vertreter Großbritanniens wollen die Initiatoren also auch einer Kultur der Verantwortungs- und Straflosigkeit entgegenwirken.
Ich erhoffe mir von der Strafanzeige, dass sich das britische Rechtssystem unter dem Druck des Strafgerichtshofes endlich in Bewegung setzt.
Wenn Voruntersuchungen eingeleitet werden, dann wäre der erste Gedanke, dass es ein nötiger Schritt ist. Und es würde uns eigentlich nicht überraschen, weil wir denken, dass wir so viel vorgelegt haben, dass dieser Schritt eigentlich kommen muss.
Die Strafanzeige. Ein Hintergrund von Annette Kammerer und Friedemann Ebelt. Es sprachen Bettina Dlubeck, Sophia Flech-Baldin, Friedemann Ebelt, Christian Bollert, Tim Bader, Fabian Reichle, Alexander Hertel, Caroline Döhne. Redaktion Sophia Flech-Baldin. Produktion Detektor FM 2014.